Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Und zwar, da halten wir uns ganz an Gerardo Seoane und seine Mannschaftsausstellung in neuer Besetzung. Yannick Sorgatz ist im Urlaub, Hanna Gobrecht ist auch im Urlaub und so sind nur noch übrig Carsten Kellermann, das bin ich, und auf der anderen Seite der Leitung auch in Mönchengladbach sitzen Thomas Kuhlke. Hallo Thomas.
Ja, hallo Carsten, hallo zusammen.
Ich weiß gar nicht, wann wir beide zuletzt den Podcast bestritten haben, aber dann weiß ich auch nicht, ob wir dann über einen Sieg gesprochen haben. Aber genau das werden wir jetzt tun und das ist ja fast schon, ja, wie sensationell es ist, werden wir dann ja gleich noch kurz bereden. Aber es war schon überraschend. Zumindest mein Tipp war 2-2. Das heißt also, Borussia hat mich positiv überrascht. Thomas, wie ist bei dir die Lage?
Ja, zum einen, also hat es tatsächlich ja nicht so viele Möglichkeiten gegeben, über einen Sieg zu sprechen in diesem Jahr. Deswegen wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass wir nicht nach einem Sieg gesprochen haben zusammen. Ich kann mich da ehrlich gesagt aber auch nicht dran erinnern. Ich muss auch sagen, dass mich die Mannschaft oder das Ergebnis auf jeden Fall überrascht hat. Gerade wenn man dann die ersten Minuten sieht und ja die Entstehung des Gegentores, da habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, schon recht Schlimmes befürchtet.
Nun, es erinnerte ja ein bisschen an das Freiburg-Spiel. Auch nach 7 Minuten lag der Ball da im Netz und danach ging dann gar nichts mehr. Ja, vielleicht erstmal zu dem, was Seoane gemacht hat. Er hat ja tatsächlich, ja, eigentlich schon, würde ich mal sagen, Beton angemischt. Hatte 4 Verteidiger auf dem Platz, wobei einer von ihnen, Koitakura, mit in die Doppelsechs gerückt ist. Eine neue Variante in der Startelf zumindest, war ein bisschen mal angeteased beim 1-1 in Heidenheim. Da war Itakura reingekommen, um das Ergebnis zu halten. Und ja, jetzt ist er auch reingekommen, um möglichst die Null zu halten. 7 Minuten hat es gedauert, hat nicht funktioniert. Das ganze Konstrukt musste sich noch einspielen. Viele offene Räume, insbesondere auf der rechten Seite. Ja, da fiel dann auch das Gegentor. Aber, Thomas, und das war der Unterschied, die Gladbacher sind im Spiel geblieben. Sie haben nicht noch weitere Tore geschluckt. Sie sind tatsächlich dran geblieben, hatten, da gebe ich den Spielern dann auch recht, dann doch auch ein paar gute Möglichkeiten, vielleicht sogar die besseren Möglichkeiten, zum Ausgleich zu kommen und gingen dann mit einem, naja, sagen wir mal, nicht ganz verdienten, aber auch nicht ganz unverdienten 0-1 Rückstand in die Pause.
Ja, das, was du ansprichst, das war so auch mein Empfinden nach dem Spiel. So im ersten Moment habe ich so das Gefühl gehabt, die Spieler oder diejenigen, die sich zumindest geäußert haben nach dem Spiel, die sehen die erste Halbzeit doch ziemlich positiv. Man selber hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das 0-1 halt ja völlig unnötig war. Ich meine, das wird die Mannschaft mit Sicherheit auch so sehen. Aber allein die Tatsache, dass man eigentlich so aus der Ordnung heraus so ein Gegentor schluckt, dass ein Pass im Grunde den ganzen Verbund da hops nimmt, das darf ja nach so ein paar Minuten eigentlich überhaupt nicht passieren. Der Ansatz war gut gewählt und was man dann halt sagen muss, und ich glaube, daher rührt diese dieses Bewusstsein der Protagonisten auch, dass sie eine gute erste Halbzeit gespielt haben, auch schon eine gute, vielleicht noch nicht so gute natürlich wie dann in der zweiten, aber dass man eben danach zum einen bei dem Plan geblieben ist und den halt auch sehr gut ausgeführt hat, dann richtige Torchancen hat Wolfsburg ja danach nicht gehabt. Im Grunde gab es dann noch den Freistoß, der durch dieses Tackling von Friedrich und das Ausrutschen von Wimmer im Grunde zustande gekommen ist. Alles andere waren geblockte Schüsse. Immer waren Gladbacher ganz nah dran und ich glaube, das gibt einem dann dieses Gefühl, dass man gut gearbeitet hat in der Defensive. Wie gesagt, das Gegentor war mit Sicherheit, wenn man so schon steht und schon den Fokus erstmal auf die Defensive richtet, natürlich völlig unnötig. Es ist passiert und das muss man der Mannschaft wirklich zugute halten. Sie hat sich davon nicht verrückt machen lassen. Das hat ja auch Trainer Gerardo Seoane danach lobend erwähnt. Und das war wahrscheinlich dann auch schon der Schlüssel, weil wenn die Wolfsburger sozusagen dann richtig aufgedreht hätten, dann hätte es auch schon in der ersten Halbzeit vielleicht böse aussehen können. So ist man erstmal mit einem 0-1 in die Pause gegangen und hat dann ja, ein, zwei kleine Veränderungen vorgenommen und die haben Wirkung gezeigt.
Und das ist ja auch eigentlich eine gute Botschaft. Oftmals wurde ja kritisiert, dass das eben nichts passiert ist, dass es keine Reaktion gab auf Spielstände, auf Dinge, die während der Spiele passiert sind. Erste Halbzeit würde ich mal als ordentlich einschätzen. Es ist halt generell nicht viel passiert. Man merkte beiden Mannschaften an, worum es ging. Es war ja richtig, richtig eng nochmal geworden durch die Ergebnisse am Wochenende zuvor. Die Kölner haben gewonnen, die Mainzer haben gewonnen und der Verlierer der Spiels, das war vorher klar, der würde richtig nah ranrücken an die Abstiegszone und Gefahr laufen, wirklich abzurutschen. Noch zum Ende der Saison da in große Bredouille zu geraten. Und zur Halbzeit waren es die Gladbacher, die mit dem Rücken zur Wand standen. Und dann passierte, was ich, glaube ich, im Podcast schon des Öfteren mal eingefordert habe, es hat jemand einfach mal aufs Tor geschossen. Es war Ko Itakura, der Mann, der in die Doppel-6 reingerückt ist und aus dieser Position heraus mit nach vorne gegangen ist. Einfach mal, als der Ball frei lag vor seinem Fuß, man spricht ja heute von freien Füßen, ich sage, es war auch eine gewisse freie Schussbahn, nicht ganz frei, der Ball wurde noch abgefälscht und flog das ins Tor. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Rainer Bonhoff, der ja früher solche Bälle zuhauf abgelassen hat, Fernschüsse waren seine absolute Nummer-1-Disziplin, der sagt immer, ja, einfach mal machen. Und dann passieren solche Dinge. Bälle werden abgefälscht, Bälle werden vom Torwart fallen gelassen oder Bälle gehen einfach ins Tor. Dieser ging dann abgefälscht ins Tor. Plötzlich stand es 1-1 und ich finde, das war wirklich so eine Hallo-Wach-Aktion. So haben wir es auch in unserem Spielbericht genannt. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als wenn die Gladbacher Mannschaft plötzlich durchstabilisiert wurde, anderen Fußball spielte, viel mehr Selbstvertrauen hatte. Wer weiß, wo so eine Aktion, die Ko Itakura da auf den Platz gebracht hat, am Ende hinführt. In diesem Spiel aber war, das haben einige Spieler gesagt, war es der Game-Changer. Und ich fand es gut, dass er einfach mal abgezogen hat.
Ja, ich gebe dir recht. Und die Situation hat vor allen Dingen dann auch gezeigt, dass es den Wolfsburgern in dieser Saison ja ähnlich ergeht wie den Gladbachern. Sie sind die Mannschaft mit den zweitmeisten verspielten Punkten nach Führungen. Jetzt nach dem Spiel sind es 23, die Gladbacher liegen noch in Führung, 27, die können noch eingeholt werden theoretisch, wenn sie sich jetzt daran halten, was sie vorgemacht haben am Sonntag, da kommen wir ja noch zu. Aber ja, dieses 1-1, da hat man dann gemerkt, Wolfsburg, das geht jetzt in die Köpfe rein, dieses Tor, ein bisschen unglücklich aus ihrer Sicht gefallen. Bis dahin hatte Gladbach jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Offensivaktionen. Ganz am Anfang Franck Honorat mit einer Einzelleistung und dann der Kopfball von Max Wöber nach einer Ecke. Das war es in der ersten Halbzeit. Ja, dann hat sofort dieser Schuss dann doch was ausgelöst. Und das ist ja dann das Wichtige. Gladbach hat dieses Momentum. Ich glaube, darüber ist ja auch in den letzten 2-3 Jahren schon häufig gesprochen worden, dass man diese Momente, wo sich Spiele drehen können, dass man die häufig auch nicht genutzt hat oder sie zumindest nicht nachhaltig ausgenutzt hat. Und das hat diesmal geklappt, weil sie auch sehr schnell nachgelegt haben. Und da hatte eben dann so eine Änderung, die ich eben angesprochen habe, so seine Wirkung gehabt, eben dass Nathan Ngoumou und Franck Honorat die Seiten getauscht haben. In der ersten Halbzeit war Franck Honorat schon der auffälligste und der umtriebigste Borusse. Da hat er auf seiner normalen oder angestammten rechten Seite gespielt, während Nathan Ngoumou links nicht so recht ins Spiel gekommen ist. Und ja, dieser Wechsel, der im ersten Moment wahrscheinlich schon ein bisschen irritiert hat, weil Franck Honorat ja kein klassischer Spieler ist, der nach innen zieht und abzieht, sondern eher ja wirklich über seine Flanken kommt. Und das geht auf der linken Seite dann schon ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen sperriger. Aber da hat es mit einem Flachpass und einer flachen Kombination funktioniert. Und ja, da waren innerhalb von 6 Minuten war das Spiel gedreht und dann, wichtig, Gladbach hat weitergemacht.
Wort zu Franck Honorat, du hast ihm ja einen größeren Text gegönnt und bist zu dem Schluss gekommen, dass er wahrscheinlich Stand jetzt der beste Zukauf der Gladbacher im vergangenen Sommer ist. Bin ich auch absolut der Meinung, also Franck Honorat ist ein Gewinn für Gladbach als Typ. Ist ein ganz anderer Typ sicherlich als Jonas Hofmann, den er ersetzt hat, der ja mehr diese spielmacherischen Qualitäten auch von der Seite hat. Aber Franck Honorat mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner genauen Flankenfähigkeit, aber auch eben mit diesen Pässen. Er spielt unheimlich viele von diesen sogenannten Schlüsselpässen, ist er auf jeden Fall unter den Top 3 in der Bundesliga. Und der Pass auf Nathan Ngoumou war dann ja so ein Pass. Er hat ihn ja absolut frei gespielt, sodass Ngoumou ja fast gar nichts mehr anders machen konnte, als den Ball ins Tor schießen. Also übertrieben gesagt, natürlich muss er erstmal reingemacht werden und man hat schon genug Szenen gesehen, wo es eben nicht passiert ist. Aber da war Franck Honorat da und da war eigentlich seine Position genau richtig, um den rechten Fuß dann so einzusetzen, dass der Ball da genau gespielt werden konnte. Und es zeigt auch, dass kleine Veränderungen manchmal große Wirkungen haben können. Die Wolfsburger kamen mit dieser Änderung nicht zurecht. Wir kennen das auch eher von Gladbach. Der Gegner stellt um und die Borussen wissen nichts damit anzufangen. Man erinnert sich da zum Beispiel an ein Derby, als die Kölner komplett die Gladbacher verwirrt haben und gar nichts passiert ist als Reaktion. Jetzt war es eben Wolfsburg, das damit nicht zurechtkam. Die Gladbacher gingen in Führung und ja, du hast recht, das war mitentscheidend. Punkt 1, Rückstand bekommen, standhaft geblieben, Rückstand gedreht und dann tatsächlich die Führung verteidigt. Das war ja auch schon mal eine Kunst, die Gladbach nicht so wirklich beherrschte und wer sollte es anders sein als Rocco Reitz, schoss dann das 3:1 als Joker. Muss ich mal den Hut vor ihm ziehen. Er ist ja so ein bisschen im Moment so hin und her zwischen Bank und Startelf. Und ja, jetzt gerade Neuhaus konnte nicht spielen in Wolfsburg. Da hatte sicherlich Reitz mit seiner Chance gerechnet. Dann kam die Idee mit Itakura. Er kam jetzt rein als Joker und hat direkt Gas gegeben, so wie man ihn kennt. Macht dann das Tor, hatte vorher schon einen schönen Chipball auf Hack, der ebenfalls reingekommen ist, gespielt, dessen Kopfball an die Latte flog. Also ja, Rocco Reitz macht das Spiel, wie man so schön sagt, zu und ein bisschen passt das, Thomas. Er hat ja schon im Hinspiel sein Debüttor gegen Wolfsburg geschossen.
Ja, genau. Sowohl Franck Honorat als auch Rocco Reitz haben da ihr erstes Tor gemacht, ihr erstes Bundesligator. Und ja, über beide haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ja, ich denke, dass das enorm wichtig war und dass das ja auch ein Unterschied ist zu dem ein oder anderen Auswärtsspiel, denn es gab ja schon häufiger Führungen in Auswärtsspielen in dieser Saison, dort eben diese Nadelstiche zu setzen, sich nicht zu weit zurückzuziehen. Hat ja Gerardo Ceuano auch gesagt, sagen wir mal, etwas den defensiveren Ansatz zu wählen, bedeutet ja nicht, dass man nicht den Ball haben will und dass man nicht Umschaltmomente kreieren will. Und das ist den Gladbachern gut gelungen. Im Grunde hatten sie einmal Glück bei dem Mähle-Fallrückzieher, der da doch recht frei stand. Das wird dann ganz schnell mal ein Tor des Monats und dann steht man bedröppelt da. Aber ansonsten ist da ja bis auf die Nachspielzeit, und da stand es ja dann schon 3:1, wirklich nicht viel passiert. Gladbach hatte eher noch ein paar wirklich gefährliche Vorstöße. Du hast ja gerade schon den Hackkopfball an die Latte angesprochen. Ja, und deswegen war es auch absolut verdient. Das hat auch Ralf Hasenhüttl später in der Pressekonferenz gesagt, dass Gladbach dieses Spiel gewonnen hat.
Ja, finde ich auch. Also wenn man das gesamte Treiben über 90 Minuten betrachtet, auf jeden Fall. Gladbach war dann doch die aktivere Mannschaft und hinten raus auch die Mannschaft, die den besseren Plan hatte. Also der war klar zu erkennen. Zunächst mal eben die Defensive stabilisieren, das Gegentor dann weggesteckt, spricht jetzt wirklich für die Mannschaft, weil dieses 0:3 gegen Freiburg, das war schon eine ganz bittere Geschichte. Also meines Erachtens das schlechteste Saisonspiel und eines, in dem Gladbach wirklich überhaupt nicht dagegen gehalten hat, überhaupt nicht mitgekommen ist. Und dann kriegt man schon wieder dieses frühe Gegentor, bleibt dann aber im Spiel und dreht es, gewinnt dann 3:1. Das ist ja so ein Standardergebnis für Siege in Wolfsburg geworden. Ich glaube, von 4 Siegen dreimal dieses 3:1. in Wolfsburg, ja, von nur 4 Siegen, muss man sagen. Aber eben dann wieder dieses 3:1 und das tut dann richtig gut. Das hat Maximilian Wöber gesagt, das hat natürlich Rocco Reitz gesagt, Julian Weigel und ja, natürlich auch Gerardo Seoane und Nils Schmadtke, der Sportdirektor, der sagt, ein Mentalitätssieg, natürlich ein großes Wort, dieses Wort Mentalität. Sag ich mal so, wenn wir Journalisten das in den Mund nehmen, dann verziehen die Fußballer immer die Mundwinkel, weil sie sagen, ja, wenn wir nicht gewinnen, dann kommt da mit Mentalität. So, wenn sie gewinnen, kommen sie selber mit Mentalität, aber das ist eben so im Fußball. Aber ich finde, Nils Schmadtke hatte recht, das so zusammenzufassen, weil die Mannschaft eben diesen ja, inklusive des Freiburg-Spiels und natürlich den immer noch nachwirkenden Pokal aus in Saarbrücken, das kann man ja nicht aus den Klamotten schütteln, gerade da vor kurzem ja das Halbfinale war, da ist ja alles schön nochmal hochgekommen. Und jetzt Kaiserslautern in Saarbrücken doch relativ locker gewonnen hat. Naja, und dann passieren eben diese Dinge und dann geht man aus dem Spiel raus und sagt, ja, wir haben zwar bei einer Mannschaft, die ähnliche Probleme hat wie wir, gewonnen, aber wir haben gewonnen. Und das ist das Entscheidende. Und es war, finde ich, ein extrem wichtiger Sieg. Jetzt bin ich aber gespannt, was die Gladbacher daraus machen werden.
Ja, ich kann das auch absolut nachvollziehen, voll nachvollziehen, was Nils Schmadtke da gesagt hat. Ich glaube, du hast eben die Tabellenkonstellation und die Situation vor dem Anpfiff skizziert. Man kann sich ja jetzt vorstellen, was in Wolfsburg so ungefähr los ist. Die Wölfe haben jetzt 28 Punkte, müssen damit leben, dass sie dieses Thema mit Sicherheit noch ein, zwei Wochen mindestens mit sich herumschleppen. Gladbach mit den Enttäuschungen der vergangenen Wochen und vor allen Dingen auch mit der Gewissheit, dass die Spieler halt es versaubeutelt haben, ihr gutes Verhältnis zu den Fans, dass da was kaputt gegangen ist. Und das war, glaube ich, das schlechte Signal, was die Mannschaft gesendet hat vergangene Woche gegen Freiburg. Sie ist in der Bringschuld, sie muss auch nach einem 0:2 dann gewisse Lebenszeichen von sich geben und darf nicht in sich zusammenfallen. Und wie du es gerade gesagt hast, dieses Lebenszeichen hat es gestern, das heißt am Sonntagabend, gegeben, in einer wirklich nicht ganz leichten Situation. Und da denke ich, war die Erleichterung auch der Spieler, auch in die eigene Kurve laufen zu können und dort mit den Fans die Tore bejubeln zu können, die war spürbar bei allen dreien.
Zumal ja Rocco Reitz quasi wie so ein Slalomläufer erstmal eine Wende eingeschlagen hat. Er war ja schon so ein bisschen auf dem Weg auf die rechte Seite, wo Thomas Cuanciara, der ihm den Ball vorgelegt hatte, noch stand oder lag. Ich weiß gar nicht, ob er nach seiner Aktion da auf dem Rasen gelandet ist. Ja, und dann kam dieser Kehrtwende rüber zu den Fans. Rocco Reitz ist ja nun mal der Kerl, der früher selbst in der Kurve gestanden hat, der weiß ja genau, wie sich da alle gefühlt haben. Der hat das ja auch alles dann mitgenommen und weiß ganz genau, wie hilflos, wie verzweifelt man da oben steht, wenn auf dem Platz nichts läuft. Und dann hat er gewunken, alle mitgekommen, vorher Ko Itakura auch schon auf die Raute geschlagen. Reitz hat jetzt die Raute geküsst. Bei ihm wirkt das ja auch wirklich natürlich. Es gibt ja ein paar Spieler, wo man so denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen inszeniert, aber Rocco Reitz ist eben so. Und da standen dann alle vor den Fans, haben gejubelt, die Fans hingen über den Zaun, also jetzt vor Freude. Und man kam sich dann schon wieder näher. Also sicherlich muss noch einiges mehr kommen. Das hat auch Maximilian Wöber hinterher nochmal gesagt, als nur dieser eine Sieg. Also man sollte auf gar keinen Fall jetzt nächste Woche gegen Dortmund wieder so ein Freiburg-Erlebnis auf dem Platz zaubern. Das wäre kontraproduktiv. Aber diese Situation einfach, das zeigt, dass die Spieler, haben es auch hinterher gesagt, sie hatten sich vorgenommen, den Fans wieder mal ein bisschen Freude zu bereiten. Das hat auch Trainer Gerardo Seoane gesagt. Wurde natürlich diskutiert, dass jetzt die Aufstellung so defensiv sei und so viel oder so wenig Offensivgeist mit da drin war. Und dann bei dem Rückstand, dann wurde natürlich diskutiert, warum jetzt niemand den Strafraum besetzt hat, weil war ja keiner da. Beide Mittelstürmer, Jordan und Cuanciara, saßen auf der Ersatzbank. Also da war schon Spannung drin in der Geschichte und dann eben dieser Sieg mit, finde ich, auch hinten raus zwei schönen Toren. Insbesondere das Tor dort von Nathan Gumu mit diesem wirklich klasse Pass von Honorar. Da war auch Fußball mit da drin. Also erzwungen mit diesem 1:1, mit diesem Fernschuss, dann eben die fußballerischen Elemente bei den anderen Toren. Und es ist ja ein Klassiker geworden, der Pass von Reitz auf Cuanciara, der zur Grundlinie, der legt zurück und Reitz schießt den Ball dann rein. So hat auch Wolfsburg das Tor gemacht. Also es war dann am Ende noch richtig viel drin. Und ja, die Fans waren zufrieden. Man fand sich dann als Gladbacher Mannschaft wieder vor der Kurve ein und wurde gefeiert. Und ich glaube, sowohl vor als auch hinter dem Zaun waren alle glücklich, dass man mal wieder feiern konnte.
Ja, und es wird ja jetzt in den kommenden Wochen auch nicht darum gehen, nochmal 6 Siege hintereinander da zu reihen. Das ist ja nicht realistisch,
doch, sondern
es geht. Ja, gut, okay. Eigentlich geht es natürlich
man
darum.
Man muss die Ansprüche ja hochschrauben.
Sieg,
ne?
Für Sieg, ja, genau. Aber es geht ja um das Wie. Und ich glaube, das muss man halt sehen. Und dann wird einem natürlich auch ein vielleicht auch eine Niederlage gegen Dortmund beispielsweise selbstverständlich verziehen. Aber dafür ist halt einfach zu viel in die Hose gegangen in den vergangenen Monaten. Man hat einfach viel zu viel liegen lassen, als dass das jetzt mit einem Spiel sozusagen wieder gerade gerückt werden könnte. Dafür sind die Erfahrungen eben. Wir könnten jetzt wieder rausholen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht genau die aktuelle Zahl im Kopf, wie viele Spiele es jetzt schon dauert, seit es das letzte Mal 2 Bundesliga-Siege in Folge gab. Es sind knapp 2 Jahre. Dafür muss eben jetzt die Mannschaft da eben noch 2-3 Mal liefern. Es geht, wie gesagt, nicht nur um Siege. Es geht vor allen Dingen um die Leistungsbereitschaft, um dieses auch etwas erzwingen wollen. Und das war jetzt ein guter Anfang. Und man muss ja immer den ersten Schritt machen. Man kann ja nicht immer sofort sagen, ja, wieso machen sie den dritten Schritt nicht? Der erste Schritt ist gemacht und jetzt kann der zweite, dritte, vierte in den kommenden Wochen dann folgen.
Genau, und es ist wirklich eine Sache des Auftretens, der Einstellung. Das war auch gegen Freiburg das Problem. Das fühlte sich ja gar nicht an wie 0:3, sondern ich glaube, das haben wir auch in dem Podcast zuvor auch schon gesagt, wie 0:6 oder sowas. Und deswegen war das in Wolfsburg jetzt einfach eine ganz, ganz wichtige Reaktion, auch zum wichtigen und richtigen Zeitpunkt, bevor jetzt wirklich die Dinge nochmal richtig kritisch werden. Und da weiß man dann halt nicht, welche Dynamiken sich dann entwickeln. Wenn da plötzlich der SC FC Köln eine Siegesserie startet, mit dem man eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat und Platz 17 dann nochmal näher rückt, wenn man gegen Dortmund als Gladbach verliert. Also da hat man sich jetzt schon ein gewisses Polster geschaffen, aber eines, das auch noch einiger Punkte bedarf, um nicht doch noch vielleicht in eine blöde Situation zu kommen. Also durch ist hier noch lange nichts. Interessanterweise sind die Borussen jetzt ja genauso nah dran, wie sie dran gewesen wären am Platz 16 oder sogar 17, sind sie jetzt an den Plätzen 9-7 dran. Also so schnell geht das in dieser doch sehr seltsamen Saison, wo, glaube ich, ab dem 6. Frankfurt und bis zum vorletzten Köln sind das überschaubar viele Punkte. Also ja. Chance und Risiko bleibt da vorhanden und ich fand es gut, dass Max Wöber wirklich mal gesagt hat, Leute, wir wollen eigentlich in die Einstelligkeit und das muss jetzt auch unser Ansporn sein. Und dieses Wort Ansporn gefällt mir wirklich einfach mal sehr gut, weil es ist doch immer so dieses Entschuldigende dabei gewesen in dieser Saison. Ja, wir machen einen Umbruch, ja, wir haben Verletzte, auch wenn wir es darüber nicht reden wollen. Ja, wir wissen ja, dass es eine schwierige Saison mit Aufs und Abwärts wird und jetzt hat Wöber mal ganz klar gesagt, nein, wir haben eigentlich das Ziel Einstelligkeit und das ist unser Ansporn. Das ist für mich wirklich die Vorgabe für die letzten Spiele. Und da haben die Gladbacher ja auch wirklich eine Chance. Man spielt noch gegen einige Mannschaften, die jetzt so um sie herum stehen, wie Hoffenheim, wie Frankfurt. Also da sind noch Möglichkeiten und vielleicht sind auch gerade die Mannschaften, die ihnen besser liegen. Jetzt Wolfsburg ist ja auch eher eine spielerische Mannschaft und eine, die ähnliche Fehler macht wie Gladbach. Ich meine, der Ballverlust vor dem 3:1 war ja auch schon bemerkenswert, als Julian Weigl den Ball bekommen hat. Also von daher, ja, Dortmund wird jetzt ein Maßstab werden und zwar ein mentaler Maßstab, würde ich vor allem sagen. Das Ergebnis sollte auch nicht schwindelerregend sein, wenn es denn in die Hose geht. Aber ja, andererseits, so stabil ist Dortmund auch nicht.
Ja, die Dortmunder, wir wissen jetzt, wir haben es Montagnachmittag, wir wissen jetzt noch nicht, wie Dortmund in der Champions League gegen Atletico Madrid auftreten wird, aber das Topspiel am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart ist 0:1 verloren gegangen, nach mehreren Siegen in Folge in der Bundesliga, aber das hat sie jetzt so ein bisschen ausgebremst, sie müssen noch arg kämpfen, um den Champions-League-Platz für die kommende Saison zu sichern. Da ist RB Leipzig im sozusagen im Zweikampf mit dem BVB. Das heißt, Dortmund hat einen gewissen Druck dann auch am Wochenende in Gladbach und ja, dem entgegenzutreten als Gladbach mit der nötigen Körperspannung und möglichst natürlich dann auch mal mit einer Anfangsviertelstunde ohne Gegentor. Jetzt die letzten beiden Male ist es passiert, dass man das wieder in den Griff bekommt, dass nicht der erste Schuss drin ist. Das ist auch insgesamt viel zu häufig passiert schon in dieser Saison. Und dann kann sich vielleicht ein Spiel entwickeln, das ansonsten ähnlich aufgebaut ist wie das jetzt in Wolfsburg. Ich glaube, dass dort eben die überwiegende Spielzeit den Borussen schon ein ganz gutes Gefühl vermittelt hat, dass man eben auch mit relativ vielen defensiven Spielern zum einen stabiler steht und aber zum anderen auch seine Umschalt und seine eigenen Offensivmomente haben kann. Letztlich 3-1 gewinnen bei 7 defensiven Leuten, das ist ja nun nicht so schlecht.
Wobei ich mich da an unser Interview mit Rainer Bonhoff erinnere, der war ja Mitglied der legendären Fohlen-Elf und der sagte, Leute, wir hatten damals 7 defensiv denkende Verteidiger oder Menschen auf dem Platz und vorne die 3, die haben da halt Bambule gemacht. Also ne, das ist letztlich gar nicht die Zahl der Verteidiger. Ich sag jetzt mal, das Tor von Itakura war ja dann so gesehen ein defensives Tor, aber da war der wirklich der Verteidiger der sich mal ein Herz genommen oder ein Herz gefasst hat und abgezogen hat. Also es bedeutet ja nicht, dass Verteidiger, also die müssen ja eh alles heute alles können. Und was Gladbach natürlich dann auf dem Feld hatte, war natürlich, das wurde nicht so richtig, ja doch, es gab ein paar gute Standards, Standardstärke, weil eben in Marvin Friedrich, in Ko Itakura, in Max Wöber wirklich gute und auch Nico Elvedi, die dann eben viele Leute da waren, die bei Standards gefährlich werden können. Standards können ja auch Tore bringen, das hat Gladbach in dieser Saison des Öfteren schon gezeigt. Also von daher sage ich jetzt mal, im Grunde genommen kannst du auch mit vielen Defensiven offensiv genug spielen, um 3 Tore zu schießen. Schließt sich nicht aus. Und wie gesagt, die große Fohlenelf und auch bei Lucien Favre, wenn man sich das genau anschaut, war das Verhältnis 6-4. 6 Leute, die im Grunde die Mittellinie nicht überschreiten durften und 4, die vorne da eben Action gemacht haben und gezaubert haben. Also, wenn eine klare ich glaube, es geht um eine klare Einteilung, zu wissen, welchen Auftrag hat man, zu wissen, wann kann ich nach vorne rücken, wann kann ich rausgehen. Wir haben über Max Wöber nach dem Spiel mal ein bisschen gesprochen, der ja in der Anfangsphase gerade zu hektisch rausgestoßen ist und dadurch immer wieder Räume offen gemacht hat. Und wenn das nicht passiert, aber die Vorstöße, wie beispielsweise Nico Elvedi, der mit seinen Andribbelaktionen immer wieder den Ball auch nach vorne gebracht hat, dann eben wirklich koordiniert sind, dann können auch defensiv denkende Spieler offensive Aktionen einleiten. Und wenn man dann vorne, und das war ja der Plan von Gerardo Seoane, ein Alassane Player mit seiner Abschlussqualität hat, dann kann das ja schon zu etwas führen. Und ja, es war, glaube ich, auch, wenn man sich die beiden Außenstürmer anschaut, Ngumu und Honorat, schon auch eine Kontertaktik eingeplant, also aus der Tiefe des Raumes in die Tiefe des Raumes zu kommen.
Ja, und das 2-1 war absolut sinnbildlich dann für die Bemühungen und auch für den Plan, weil das auch mal ein Angriff war, der von vorne bis hinten absolut sauber, präzise und konsequent vorgetragen worden ist. Auf der linken Seite hatte Netz den Ball und dann hat Alassane Player den direkt und auch wirklich scharf weitergeleitet an Franck Honorat, sodass sich sofort so eine, keine Überzahlsituation ergeben hat, aber mehr oder weniger so ein 2-2. Und dann auch Nathan Ngumu, das ist ja das Wichtigste, der erste Kontakt, die Ballmitnahme so vorgelegt, dass man dann sofort sauber abschließen kann. Das sind ja diese Kleinigkeiten, aber die muss man gut machen und richtig machen. Und wenn dann eben die Offensivleute dort in diesen 2-3 Situationen auch das Richtige tun und sauber arbeiten, sage ich jetzt einfach mal, dann wird auch das belohnt, was die gesamte Mannschaft an Defensivaufgaben geleistet hat. Und ja, so kann man sicherlich auch Borussia Dortmund Herr werden.
Ja, Thomas, dann würde ich mal sagen, richten wir jetzt wirklich ganz konkret den Blick auf den BVB, auf das nächste Spiel, Samstag 15.30 Uhr und tun das, indem wir uns mit der Aufstellung beschäftigen.
Aufstellungstipp.
Und da sind wir mit unserer Aufstellung. Thomas, ich glaube, was das Tor angeht, wird Jonas Omlin der Name sein, der da als einziger zu nennen ist. Und ich fand, dass er auch in Wolfsburg eine gute Leistung abgeliefert hat, trotz des frühen Gegentores, an dem er schuldlos war. Aber er hat vor allem viel Sicherheit ausgestrahlt, auch bei hohen Bällen rausgegangen, hat gefangen. Und ich glaube, für das zweite Spiel nach so einer langen Pause war das schon ein deutlicher Schritt nach vorn.
Ja, zum einen das seine eigene Leistung, zum anderen so, glaube ich, wird ihm das sehr, sehr gut getan haben, dass er so ein Spiel jetzt erlebt hat in dieser Saison, wo die gesamte Mannschaft gut gearbeitet hat. Denn man muss sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Erster Spieltag 4-4 in Augsburg, zweiter Spieltag 0-3 gegen Leverkusen. Dann ist er erstmal raus und dann kommt er wieder 0-3 gegen Freiburg. Das sind 10 Gegentore in 3 Spielen. Und dann ist der erste Schuss direkt wieder drin und er hat praktisch keine Abwehrchance. Da steht er ja wie, das ist ja fast noch schlimmer gewesen als ein Elfmeter. Also insofern, da hat er dann sehr, sehr souverän agiert, sowohl mit dem Ball am Fuß als auch eben die 2-3 Prüfungen, die er letztlich hatte. Ganz am Ende der Kopfball von Kevin Behrens, der war mit Sicherheit so der schwerste, den er zu halten hatte. Also lange Rede, kurzer Sinn, er wird natürlich im Tor stehen am Wochenende.
Ja, die Defensive. Also ich würde tatsächlich sagen, zumal ich das System ja auch ganz gut finde, wir haben ja Redaktion intern auch zuletzt nochmal drüber gesprochen, was ist eigentlich aus dem 3-4-2-1 geworden, aus dem Adi-Hütter-System. Und ja, es ist wieder zurückgekehrt in einer leicht veränderten Form mit als 3-4-3 mit klaren oder sehr recht klaren Außenstürmern. Und bei dem würde ich auch grundsätzlich bleiben, weswegen ich jetzt ja 3 Verteidiger nennen muss und werde das auch tun. Und ich sage Friedrich, Elvedi und Wöber.
Ich gehe grundsätzlich mit, dass ich jetzt an der Systematik da gegen Dortmund nichts ändern würde. Ich glaube einfach, dass das für dieses Spiel, wo man davon ausgehen muss, dass Gladbach eher weniger Ballbesitz haben wird als Dortmund. Jetzt in Wolfsburg waren es 39-61 Prozent Ballbesitz für Wolfsburg. Das könnte in eine ähnliche Richtung gehen, vielleicht sogar noch in eine etwas, sagen wir mal, radikalere. Und da geht es darum, sicher zu stehen, gut zu stehen und das Gefühl insgesamt, oder besser gesagt, das Spiel insgesamt gibt den Gladbachern ja jetzt ein ganz gutes Gefühl. Also ich würde dort nichts ändern. Ich muss auch ganz klar sagen, Marvin Friedrich hat seine Sache sehr gut gemacht, hat ein gutes Spiel abgeliefert. Bei ihm hat man ja immer so ein bisschen sofort den Reflex, dass man ihn eher im Zentrum sieht, dass er ganz zentral in so einer Fünferkette spielen sollte. Seoane hat ihn jetzt auf den rechten Innenverteidigerplatz gesetzt, hat Nico Elvedi in der Mitte gelassen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob nicht Joe Skelly ein Thema werden könnte. Einfach so das Thema Tempo. Klar, in der Mitte darf man einen gewissen Niklas Füllkrug erwarten. Da ist Kopfballstärke gefragt in der Abwehr. Ansonsten gibt's natürlich sehr, sehr viele wuselige Leute. Karim Adeyemi, Daniel Mahlen, Jadon Sancho. Also da kommt ein bisschen was auf die Gladbacher zu. Und da ist die Frage, ob Joe Skelly vielleicht als ein geeigneterer Spielertyp reinkommt. Das kann auf der rechten Innenverteidigerposition sein für dann Marvin Friedrich. Das könnte theoretisch aber auch rechts außen auf der Flügelposition für Stefan Leiner sein. Also den würde ich persönlich, oder ich würde mal tippen, der wäre der erste Kandidat von denen, die am Wochenende auf der Bank saßen, die reinrutschen könnten. So weit lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster.
Der Skelly,
ja, genau.
Genau, ja, also ich habe tatsächlich auch den Leiner als Wechselkandidat in meiner Aufstellung, aber eine super Idee. Eine super Idee für die rechte Seite und die heißt Franck Honorat. Weil du hast ja schon angesprochen, schnelle Dortmunder und da stellt man dann schnelle Gladbacher daneben und das sind für mich auf den Außenbahnen und inzwischen hat sich Franck Honorat da ja auch so ein bisschen eingegroovt, auch wenn es nicht seine Lieblingsposition ist. Dann würde ich schon mit ihm und Luca Netz da ins Rennen gehen. möglicherweise würde ich sogar denken, dass vielleicht Skelly, wobei Luka Netz jetzt wirklich eins seiner besseren Spiele gemacht hat, das muss man klar sagen, aber Skelly vielleicht sogar für die linke Seite in Frage kommen, wobei Netz ja dann auch noch ein bisschen mehr Speed hat. Also ich würde jetzt mal sagen, meine Viererreihe im Mittelfeld wäre, und Itakura bleibt dann, das kann ich vorausschicken, auf der Doppel-6, weil er ja auch diesen, der hat schon Speed, der kann schon in die Zweikämpfe gut reinkommen. Und ja, deswegen heißt die Viererreihe Honorar, Weigel, Itakura und Netz.
Ja, also da halte ich gegen. Ich würde Franck Honorar nicht nach hinten ziehen. Ich weiß nicht, ob, du hast recht, er hat sicherlich da auch schon seine Fortschritte gemacht. Aber ob er jetzt, natürlich lauftechnisch wäre er der geeignete Mann, um Leute wie Malen oder Adeyemi halbwegs im Zaum zu halten. Aber ich glaube, die defensive Denke ist vielleicht noch nicht so ausgeprägt, als dass ich das jetzt dort in die Waagschale werfen würde. Und zum anderen würde man ihn ja dann sozusagen rausnehmen aus dem vorderen Bereich, wo es mit Sicherheit auch extrem um Umschaltsituationen gehen wird. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert mit Ngumu und Honorar in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Insofern, ich würde ihn vorne belassen, deswegen meine Viererreihe im Mittelfeld wäre, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Skelly Marvin Friedrich ersetzt, wären dann wahrscheinlich Leiner, Weigel, Itakura und Netz.
Bin gespannt. Also es gibt natürlich für alles, was sowohl ich als auch du gesagt hast, vernünftige Argumente. Logisch, wir haben uns ja auch 3-4 Gedanken vorher gemacht, bevor wir diese Personalentscheidungen im Ausstellungstipp fällen. Hintergrund bei mir ist auch so ein bisschen, dass ich eigentlich vorne nochmal die Systematik ein kleines bisschen ändern würde und ja, ein Ngumu und Player wahrscheinlich zusammen als so eine Art Doppelzehn einrichten würde. Und das hinter Thomas Tschwanchara. Thomas Tschwanchara ist ja der schnellere der beiden Mittelstürmer. Und ich finde, in einem Heimspiel sollte man dann schon auch einen Mittelstürmer auf den Platz bringen. Einen, der den Strafraum besetzt. Und Thomas Tschwanchara hat, wie gesagt, eine gewisse Geschwindigkeit, ist auch für Umschaltsituationen gut. Und man hätte dann mit ihm und Ngumu 2, die relativ schnell sind. Alternativ kann ich mir auch vorstellen, Florian Neuhaus, wenn er wieder fit ist. Aber der hat natürlich nicht diesen Speed. Wenn wir über Umschaltsituationen reden und dann Ngumu jetzt sein Tor geschossen hat, wäre es vielleicht ein bisschen fahrlässig, ihn dann gleich wieder rauszunehmen. Player als Passspieler und Player als jemand, der ganz einfach Qualität ins Spiel bringt. Und solche Spieler wie Ngumu und Tschwanchara, die theoretisch ja auch als eine Doppelspitze agieren könnten, da ins Spiel zu bringen. Also das wäre jetzt meine Variante, also ein 3-4-1-2 oder ein 3-4-2-1 mit diesen drei Spielern zusammen.
Ich bin da normalerweise ganz deiner Meinung. Ich denke auch, dass einige Szenen in Wolfsburg gezeigt haben, dass es auch einen Mittelstürmer braucht auf lange Sicht bei Gladbach. Wenn sich Player zu weit nach hinten fallen lässt, dann geht der Angriff über außen weiter, dann ist vorne so gut wie niemand. Wir hatten mehrere Szenen in der ersten Halbzeit, wo dann die eingerückten Flügelspieler Luka Netz und Stefan Leiner die einzigen Adressaten in der Mitte waren, und das sind ja nun wahrlich keine Horst Rubechs, sage ich mal. Insofern tut das dem Gladbacher Spiel mit Sicherheit gut, wenn Thomas Tschwanchara oder Jordan wieder auf dem Platz sind. Ich vermute aber, dass das gegen Dortmund eventuell nochmal so läuft, wie es jetzt am Wochenende in Wolfsburg gelaufen ist. Einfach weil man Player als eine Anspielstation sieht, die dann eben mit Direktspiel oder eben auch mit einer überraschenden Aktion Nathan Ngumu und Franck Honorar einsetzen kann, und die beiden sind vielleicht dann die wichtigsten Waffen in diesem Spiel, zumindest so zu starten, mal zu schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Und ein Alassane Player kann mit Sicherheit, das ist jetzt am Wochenende noch nicht so gelungen, dann auch mal selber in die Abschlusssituation kommen, ein bisschen schneller, ein bisschen frühzeitiger nachrücken, das wäre mit Sicherheit wichtig. Aber ich würde dazu tendieren, an der jetzt doch sehr erfolgreichen Aufstellung vom Wochenende nicht viel zu ändern. Wie gesagt, bei mir wäre es nur der Fall zu bedenken, ob Joe Skelly nicht aufgrund seiner Schnelligkeit einer der geeigneteren Verteidiger wäre.
Also auf jeden Fall macht es Sinn, weitgehend nicht zu viel zu ändern. Das würde ich jetzt Gerardo Seoane auch anraten. Und man kann ja auch innerhalb der 11 Spieler, die auf dem Platz waren, sogar noch ein paar Dinge verändern, respektive mit 1-2 Wechseln dann ganz neue Akzente setzen. Und da bin ich mal gespannt. Also ich würde mich schon freuen, wenn es ein Heimspiel mit Mittelstürmer wird. Und Thomas Schwanchara, vielleicht ist das ja genau so ein Spiel, wo er dann mal so ein richtiges Comeback feiern kann. Also er ist ja nun wirklich, hat gezeigt, dass er diesen Torriecher hat. Und er hat auch gezeigt, dass er wirklich der ist, den man dann vorne einsetzen kann, den man anspielen kann. Ich erinnere mich da an das Hinspiel Wolfsburg, Flanke Honorar und dann eben Schwanchara am kurzen Pfosten. So kann man auch Dortmund sicherlich beikommen. Und von daher, naja, wir werden es sehen. Thomas, jetzt steht noch das aus, was alles sozusagen in die Zahlen pressen soll, nämlich unsere Tipps. Und ich gebe dir tatsächlich das erste Wort.
Das ist nett. Ja, ich muss jetzt nicht mehr groß überlegen. Ich habe ja jetzt gerade schon in den vergangenen Minuten bei der Aufstellung, habe ich so gedacht, ja, jetzt ist viel erzählt, auch von vielen positiven Entwicklungen, die das Spiel mit sich gebracht hat. Ich muss gestehen, wir haben ja den kompletten Saisonendspurt vergangene Woche getippt und da waren meine Tipps für die Spiele in Wolfsburg und Dortmund, sagen wir mal, eher pessimistisch. Ich bin jetzt geneigt, nach dem guten Spiel und nach dem Erfolgserlebnis da so ein bisschen hochzugehen und denke, dass es nicht eine weitere Heimniederlage geben wird. Ich würde jetzt 1-1 tippen.
Tja, das war aber natürlich mal wieder ein Fehler, dir das erste Wort
zu lassen. Das habe ich mir gedacht, dass das so kommt.
Genau, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Also ich meine mich erinnern zu können, dass ich in unserer Tippreihe auch auf einen Dortmunder Sieg gesetzt habe, auf ein 2-1 für den BVB. Und ich werde es jetzt mal ganz anders machen. Ich sage einfach, das Spiel geht 2-1 aus für eine Borussia. So, und das ist jetzt mein Tipp. Das ist, da mache ich es mir jetzt schön leicht, ne? Also ich sage jetzt Borussia 2-1, aber ich sage noch nicht genau welche und kann mich dann hinterher freuen, wenn ich richtig gelegen habe, was den Tipp angeht, weil ich sagen kann, ja, ich habe richtig gelegen. Also ich finde, es ist ein sehr enges Ding wahrscheinlich, weil Dortmund, wie gesagt, mit dem Europapokalspiel im Rücken, mit der Heimniederlage gegen Stuttgart im Rücken, auch noch zum Jubiläum des Westfalenstadions. Das sind ja auch alles so Dinger. Und Dortmund ist ja auch nicht stabil. Dortmund hat ja zwar eine gute Phase gehabt, hat aber auch immer wieder angefangen zu kriseln. Ist so ein bisschen Gladbach in groß, wackelt, was die Champions League angeht. Und da ist der Druck natürlich auch da. Und wenn Gladbach das ausnutzt, und Thomas, wir erinnern uns ja alle an dieses Spiel, als, glaube ich, 20.000 oder 25.000 Dortmunder in Gladbach waren, um die Meisterschaft zu feiern. Und dann Mo Dirissou das 1-0 Siegtor für Gladbach schoss. Ja, möglich ist alles und ich sage, wie gesagt, 2-1 für Borussia.
Es ist erst 13 Jahre her, das war vorgestern fast, ja.
Ja, aber es war ein imposantes Ereignis, würde ich mal sagen. Und wenn man schon über einen Traditionsverein berichtet, so wie wir, dann darf man auch ab und zu, und da sind wir beide jetzt ja auch prädestiniert, einfach mal zurückschauen. Und es findet sich ja tatsächlich, das haben wir jetzt ja auch bei Wolfsburg wieder gemerkt, tatsächlich immer irgendeine spannende Geschichte, irgendein gleichgesinntes Ereignis, wenn man auf die Spiele guckt. Jetzt in Wolfsburg, wie gesagt, mit den 3-1 Siegen, generell, dass da extrem lange Auswärtssiege-Serien in Wolfsburg geendet sind und dieses und jenes. Und Dortmund ist ja ohnehin, das war das erste Spiel, das erste Pflicht-Bundesligaspiel im Borussia-Park, damals das 2-3. Dortmund hat Gladbach ja sozusagen damals auch verabschiedet in die zweite Liga, war das letzte Spiel in der Abstiegssaison 99. Und immer wieder Dortmund und vielleicht ist das der Grund, warum sich beide Mannschaften und beide Clubs so sehr mögen. Wir wissen es nicht. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel werden. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel werden. Und du, Thomas, wirst zusammen mit Hanna einiges zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass es nicht so spannend ist, dass am Ende wieder alle Texte umgeschrieben werden muss. Da bist du ja sozusagen anfällig in dieser Spielzeit.
Das waren aber eher Pokalspiele, genau.
Ja, gut, aber ist nicht jedes Spiel, wenn man sagt, Spiel für Spiel ein Pokalspiel, hat Pokalcharakter. Wie auch immer, das war unser Podcast. mit dem Blick zurück auf Wolfsburg, auf den Auswärtssieg, Thomas, wie sagen wir mal so schön in der Redaktion, uns kann man schicken. Und zum Zweiten mit dem Blick voraus auf das Spiel BVB. Ich merke, auch du, Thomas, bist jetzt total positiviert durch diesen Sieg. Du hast deine komplette Tippreihe schon über den Haufen geworfen.
Absolut, absolut. Und, das mache ich ja sonst nie.
Ich habe zumindest mein Ergebnis gehalten. So, immerhin. Wir gucken und zumindest ist die Apokalypse, die viele, viele Fans gerade in den sozialen Netzwerken schon aufgemalt haben, nicht eingetreten bis jetzt. Glaube ich auch nicht, dass das noch passieren wird. Aber Gladbach ist auch noch nicht, wie man so schön im Rheinland sagt, über Schmitz Backes hinweg. Also gucken und spielen und möglichst Ergebnisse machen. Über Leistung zum Ergebnis, sagte Jerry Seoane, der Trainer. Und ja, in Wolfsburg hat es gepasst. Wir schauen und sagen für heute ein sportverbundenes Vergnügen am Samstag. Wünsche ich dir, wünsche ich Hanna und allen, die im Stadion sind. Und ich fahre nach England. Tschüss.
Ja, macht's gut. Bis dann.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de